Namaste.
Namaste. Liebe Anushree, du benutzt den Ausdruck wahre Natur. Mhm. Was meinst du damit? Also, weil die Natur draußen authentisch ist, ist damit das Authentische in uns gemeint? Oder ist es so ein allgemeiner Ausdruck wie Bewusstsein oder das Selbst?
Also ich persönlich benutze den Begriff, man könnte auch als anderes Wort vielleicht das, was wir wirklich sind, es beschreiben. Also es ist ja eh immer sehr schwierig, das alles in Worte zu fassen, ja. Und die wahre Natur ist für mich das, was wir alle sind, jenseits dieser Person, die wir meinen, die wir sind, ja. Das, was wir in Wirklichkeit sozusagen sind. Ja, da ist die Person, die meint, ich bin eine Frau hier in Jeans auf dem Festival und diese ganzen Sachen. Ja. Und dann ist da die wahre Natur, da ist das, was wir in Wahrheit wirklich sind. Und das ist auch zeitgleich da, das ist auch in Ordnung.
Und die wahre Natur, schließt das ein, dass du da als Frau erscheinst in Jeans?
Dass ich als Frau erscheine?
In Jeans, sagst du, weil du das eben auch gesagt hast.
Genau, das ist kein Widerspruch. Ja? Also das ist, weil du hast vorher auch gefragt, ob ich damit das Bewusstsein meine. Das wäre für mich nur ein Aspekt der wahren Natur. Also ich wie ich die Wörter benutze sozusagen, inspiriert dadurch, dass ich so lange in Indien war, ja, ist es sozusagen, das Shiva ist das Bewusstsein, diese Stille, ja, diese Klarheit. Und dann ist aber auch Shakti da, damit es gemeinsam die volle wahre Natur ist sozusagen. Ja. Und in dieser Shakti, in dieser Schöpfung, sagen wir mal, also wie was auch immer hier spielt, die Erscheinungsformen, die fließen, die sich ändern, ja. Darin erscheint dann eben eine Frau in Jeans.
Wo wir schon bei den Begriffen Mann und Frau sind, da gibt es ja Unterschiede, ne? Also allgemein anerkannt, wie betreffend Fühlen, Denken und so weiter. Geht das auch alles ohne Person oder ohne, dass da jemand ist, der das ist?
Also die Erscheinungsform kann männlich sein oder kann weiblich sein. Und auch alle möglichen Mischformen, die momentan ja auch immer mehr Anerkennung finden in der 3D-Welt, ja. Das hat aber überhaupt keine Auswirkung auf die wahre Natur. Also, so wie, das Beispiel hatte ich letztens in so einer Einzelsitzung, wie wenn ich jetzt so ein Puppenspieler bin, ja, also dieses Kasperle-Theater, ja, und ich habe da diese Handpuppe, ja, und die hat gerade eine Frauenpuppe in der Hand, ja, und dann kommt da die Männerpuppe und die spielen oder bekriegen sich oder was auch immer da dann in dem Spiel passiert. Aber wenn die Handpuppen weggelegt sind, dann ist da das. Und es ist nicht gefärbt, ob es männlich oder weiblich ist. Also das, was wenn die Hände sich da rausziehen, dann sehe ich danach nicht mehr, das war die Hand, die in dem weiblichen Puppe drin war oder in der männlichen, ja. Und dann wird vielleicht irgendwann eine neue Form aufgenommen, ja. So der Körper hier, der stirbt bestimmt irgendwann, so ist es einfach, ja. Aber das, was hier drin ist in dem Körper, das ist davon nicht beeinflusst, ja. Aber es ist trotzdem eben in der Erfahrung, ist es auch real, dass jetzt gerade da die weibliche Puppe zum Beispiel gespielt ist, ja.
Ist ein bewusstes Hinwenden zu der wahren Natur möglich?
Also ich würde sagen, wenn da ein Herzenswunsch ist, deine wahre Natur zu erkennen, dann kannst du diesem Ruf, diesem Sehnen, ja, Folge leisten. Und da gibt es ja ganz viele verschiedene Wege, also Techniken und also zig Meditationen, sonst was. Es muss auch gar nichts Spirituelles sein, man kann auch beim Spazierengehen erwachen, ja, aber sozusagen, das ist schon möglich, wenn da eben dieser innere Wunsch da ist, ja, und wenn der nicht da ist, dann ist es auch in Ordnung, wenn da bei jemandem eher noch das im Außen ist, also so voll in der weltlichen Welt, ja, und da überhaupt gar kein Wunsch nach Erwachen, nach Bewusstwerdung da ist, ja, dann ist es auch in Ordnung, dann darf sich das da erst erschöpfen, also dieses Suchen im Außen, ja, also zum Beispiel bei mir in meinem Weg war ganz viel im Außen suchen dabei, also zig Reisen in Länder und gesucht, also ohne dass ich mir in dem Moment vielleicht richtig bewusst war, dass ich was suche oder was ich denn suche eigentlich, ja, bis ich das so erschöpft hatte, dass dann wirklich es auch freier war, da muss ich ja eigentlich suchen, ja.
Und wie hast du konkret gesucht?
Du meinst jetzt ja, im also, Außen oder im...
Ja, wenn du gesagt hast, da muss ich suchen, also heißt das, dann hast du meditiert oder dann hast du bestimmte Menschen aufgesucht oder was hast du dann gemacht?
Also für mich ist dieses Aufgeben der äußeren Suche, sage ich jetzt mal, ist passiert, da war ich auf dem Boot, auf so einem Fährboot in Indien, auf dem Weg, bevor ich zum ersten Mal die Amma kennenlernen durfte. Und ich war, wie gesagt, davor schon in zig, also weiß gar nicht, aber vielleicht sagen wir mal einfach 30 Ländern gewesen und nur gereist und geguckt und auch in den Drogen gesucht nach irgendwas, wobei ich es noch gar nicht wusste, was es ist, ja, und dann auch in Indien noch mit dem Motorrad rumgereist, also nur noch gesucht, rastlos, dieses absolut Rastlose, ja. Und dann auf diesem Fährboot, da war ich dann echt am Ende, da habe ich dann echt so innerlich, war dann dieses inständige Gebet da, dass ich da in diesem Ashram hoffentlich etwas finden möge, ja. Und das habe ich dann.
Gibt es den Menschen Amma?
Also es gibt die menschliche Form, auch eine weibliche Form. Die gibt es. Und wenn man von außen betrachtet, könnte man sagen, diese menschliche Form hat vielleicht auch, also für den Körper sozusagen gewisse Vorlieben, ja, dass sie es gerne warm hat oder solche Sachen. Also diese Sachen existieren auch für diesen menschlichen Körper, ja, dass sie vielleicht bestimmte Essenssachen gerne hat oder lieber hat als andere. Das heißt nicht, dass sie das dann nicht essen wird, wenn sie was anderes essen müsste. Ja, aber also diese Sachen gibt es schon, was man als menschlich bezeichnen könnte. Und in meiner Wahrnehmung ist aber sozusagen der ganze Rest transzendiert.
Was war denn da, was transzendiert hätte werden können?
Diese Anhaftung, ja, also sozusagen, wenn jemand an die Person glaubt, also wenn ich glaube, ich bin diese Person, die, und dann hat man so einen ganzen Rattenschwanz an Geschichte, wie ich hier bis hierhin heute gekommen bin. Ja, also ich habe dann und dann Geburtstag, dann bin ich aufgewachsen und die Prägungen und diese ganze Story, ja, die ganze Geschichte. Das ist zum Beispiel so eine Person, ja, also das, wo ich glaube, dass ich bin das, ja. Und wenn das aber wirklich komplett losgelassen ist, ja. Also ich würde, also auch so wie ich die Begriffe verwende, ja, also ich rede ja oft, sagen wir mal, von Erwachen und Erleuchtung, das sind für mich schon zwei verschiedene Sachen, dann würde ich sagen, dass die Amma definitiv absolut erleuchtet ist. Ja, es gibt aber im Erwachen verschiedene Schritte, also wo man zum Beispiel nur das mentale Erwachen hat oder auch dann schrittweise Vertiefungen. Also bei manchen Leuten geht es vielleicht zack auf einen Schlag und es geht viel mehr weg. Aber bei mir war es eben, also abgesehen von einer ganz frühen Erfahrung, danach war es ganz, ganz schrittweise. Ja? Das war ganz wie so eine Millimeterarbeit, so diese ganzen Stufen durchzugehen. Und genauso das meine ich mit dem Transzendieren, dass man wirklich, also durch diese ganzen Anhaftungen ja dann auch durchschaut, sie erkennt als nicht wahr, ja, das ist einfach was ist, was da in dem Raum steht, sagen wir mal, ja, also da erscheint was und normalerweise greife ich es dann und dann bin ich das wieder und also identifiziere ich mich damit, ja, und wenn es eben gesehen ist, dass das, was ich wirklich bin, da sind wir wieder bei dieser wahren Natur, was ich wirklich bin, das wird davon überhaupt nicht berührt. Da scheint was und wen stört's?
Kann man die wahre Natur erkennen oder finden?
Ja und nein. Also so wie die Frage gestellt ist, das heißt jetzt nicht, dass das bei dir so ist, aber so wie die Frage gestellt ist, klingt es so, dass da jemand ist, der das dann erkennt und findet. Und das ist nicht der Fall.
Also es wird konkret eigentlich nichts gefunden, es bleibt was über, oder?
Es ist ein Erkennen. Und in dem Erkennen ist auch gleichzeitig erkannt, dass niemand jemals etwas finden konnte.
Also kann man es mit Worten eigentlich nicht ausdrücken, was du sagen möchtest, oder? Ja. Was überbleibt, kann man nicht beschreiben. Die Erkenntnis kann man nicht beschreiben.
Genau, ich verstehe dich schon. Ich versuche nur gerade, wie ich es am besten in Worte fasse. Es ist allgemein natürlich jenseits von allen Worten. Trotzdem merke ich, hier ist der Impuls, Worte zu sagen, um auf was hinzudeuten, sozusagen. Ja? Und eben der gerade fragt, der was finden möchte, ja? Für den, der das wichtig findet, da irgendwas zu finden, den anschauen. Wer ist es? Bist du das?
Der ist in dem Sinne nicht da. Also, der ist das.
Genau, und zwischendurch erscheint wieder was vom Verstand, der dann was wissen will. Hm. Ist auch in Ordnung. Ja, also es ist gar keine Wertung hier. Aber sozusagen manchmal einfach so zurücknehmen, also wir sind ja hier heute auch da zum Fragen stellen.
Ich
möchte,
genau,
möchte euch nicht, also möchte euch natürlich die alle Fragen erlauben, ja, aber sozusagen die Gegenfrage ist dann, wer möchte das denn wissen? Ja, für wen ist denn das wichtig?
Das hört sich nach Selbsterforschung an, oder? Dass man immer weiter fragt.
Also ich würde jetzt auch kein Konzept draus machen. Ich arbeite schon viel auch mit Fragen oder Gegenfragen. Also wenn ich gerade das Gefühl habe, jetzt ist derjenige so weit, dass er da vielleicht das dann sieht. Ja. Aber dann eben auch wieder kein Konzept draus machen. Ich singe ja auch viel, weil ich eben gerade, also sozusagen, da das der Impuls da ist, weil das dann nicht so mental ist. Ja, weil sonst oft manchmal der Verstand zu involviert wird und dann, ja, und wie ist das jetzt und dann Konzept und so. Also Verstand ist auch gut mitzunehmen, dass der das auch integrieren darf und dass ich so ein bisschen entspannen darf dann dabei auch, wenn er zumindest meint, der versteht jetzt gerade was, ja. Aber genau, das ist, manchmal ist es auch ganz gut, einfach nur hinzugucken, wer möchte das denn gerade wissen, ja. Weil wenn wir von Erwachen reden, das, was du bist, für dieses, das ist es komplett egal, ob du als Person erwachst.
Die Person kann auch nicht erwachen, oder?
Genau, geht aber das? Dass diese, die Person, die sucht, ja.
Vielleicht kann man auch das Wort Erwachen auch erstmal erklären, oder was ist denn damit gemeint?
Also ich denke, das ist bestimmt auch von verschiedenen Lehrern anders jeweils gedeutet. Ich kann jetzt nur sagen, wie es sozusagen ich deuten würde. Ja, also jemand anders definiert es dann vielleicht wieder anders. Ja. Ich würde es beschreiben, also ich mag zum Beispiel, ich fange erstmal so an, wie ich es nicht so gerne beschreibe, weil dieses Ganze, das die Realität ein Traum ist und wir erwachen aus dem Traum, das finde ich manchmal sehr irreführend für den Verstand, ja, also für die Person. Aber so, sozusagen dieses Erwachen, das hat ja auch das drin, dass da, also wenn ich wach werde, allgemein jetzt im Deutschen so als Wort, ja, dann bin ich ja klar, dann habe ich, sehe ich klarer, dann nehme ich was wahr, was ich vorher vielleicht nicht wahrgenommen habe, weil ich in so, entweder habe ich richtig geschlafen oder war in so einem Dämmerzustand und dann, jetzt bin ich hier, ja, jetzt bin ich da. Und das würde ich als das Erwachen beschreiben, als, ja, wo du siehst, dass das Ich nicht existiert. Das wäre so für mich, wie ich das Erwachen beschreiben würde, weil, wie gesagt, dann gibt es meiner Meinung nach verschiedene Stufen von mentales Erwachen, wo einfach nur wirklich dieses der Ich-Gedanke entdeckt wird, der sozusagen als getrennt endlich gesehen wird. Da ist ein Ich-Gedanke, aber das bin ich ja gar nicht. Ja? Und dann, wenn man sucht, wer denn dieses Ich ist, dann findet man es nicht mehr. Also sozusagen, ich könnte, wie wenn ich einen Satz schreibe und dann aber das Ich rausradiere aus dem Satz. Ja? So würde ich das mentale Erwachen beschreiben. Das heißt aber, je nachdem, wie viel man vorher schon sich entleert hat, ja, kann da trotzdem noch ganz viel emotional und auch im Körper noch ganz eng sein. Ja? Das heißt dann noch nicht, dass es unbedingt schon dieses volle, diese Fülle ist. Ja,
ja, für dich ist Verkörpern wichtig oder irgendwie den Körper mit einbringen oder ganz...
Genau, also für mich persönlich finde ich das ganz wichtig, nicht weil wir der Körper sind, aber weil der Körper ein ganz tolles Werkzeug ist, um dich erstens mal in die Gegenwart zu bringen, ja, weil der ist ja hier und jetzt da, ja, das merkt man am besten, wenn irgendwo was wehtut, dann merkt man gleich wieder, da ist das Körperteil und jetzt bin ich im Jetzt. Und womit wir uns meistens verbinden, sage ich jetzt mal, sind diese Gedanken im Kopf, die dann entweder auf die Zukunft gehen oder die Vergangenheit. Es wird gegrübelt, es wird gebangt oder gehofft für die Zukunft. Ja? Und das ist sozusagen schon mal eine gute Basis, um einfach mal nur jetzt zu sein. Ja? Und dann ist es auch so, dass um diese ganze Fülle wahrzunehmen. Im Grunde genommen geht es dann auch sogar noch weiter. Ja? Also wenn ich den ganzen Körper verkörpert habe, rein theoretisch, das wird jetzt noch schwieriger zu erklären, aber darf ich auch hier dieses Podium verkörpern? Ich darf die Stühle, alles verkörpern, weil ich bin ja alles. Ja? Aber ich muss ja irgendwo anfangen. Das heißt, da fange ich am besten erstmal beim Körper an, um mich jetzt nicht total zu überlasten. Ja? Und eben dieses Shakti-Element auch mit reinzubringen, diese Schöpfung, ja, dass es sozusagen nicht nur dieses mentale Leere ist, diese meiner Meinung nach eher, sagen wir mal, tote Stille, ja, einfach so eine Leere, wo, die fühlt sich manchmal richtig toll an, vor allem auch wenn man vielleicht auch gerade im Körper viele Traumas erlebt hat, ja, weil man dann endlich nur in dieser Leere ist und da ist endlich nicht mehr dieser ganze Scheiß, ja. Aber wenn ich sozusagen dann wieder zurückkomme in den Körper, da sind dann ganz viele Baustellen vielleicht noch offen, wo ich mir eben anschauen kann, was für Themen da noch...
Ich glaube, du arbeitest auch mit Chakren, oder? Vorhin im Satsang hast du angefangen mit dem unteren Chakra und dann hast du dich immer weiter hochgearbeitet. Und das
genau, also auch. Das mache ich nicht immer, das kam heute so. Ja. Und Mache aber eben auch, arbeite gerne auch mit der Kundalini-Energie und eben dann den Chakren, also diesen Energiezentren, wo es eben darum geht, diese Energie hochzubringen sozusagen. Also im Tantra zum Beispiel sind da auch viele Übungen, wie man das als Erwachungswerkzeug, sagen wir mal, benutzen kann. Genau.
Ist das Voraussetzung, dass die Energie von unten nach oben, dass man zum Erwachen kommt, oder kommt das erst danach? Ich habe dich jetzt so verstanden, erst das mentale Erwachen und dann kann das sein, dass die Kundalini auch aufsteigt, oder?
Ich glaube, da gibt es keine Regel, wie es unbedingt sein muss, sozusagen. Also, dass sie ganz aufsteigt, schon, aber dass sozusagen Teile hier in diesem Energiesystem schon sich heilen dürfen, entleeren dürfen, das Licht in diesen einzelnen Energiezentren und dann dieser ganzen Lichtsäule, sagen wir mal, immer mehr wieder in den Vordergrund rücken darf, weil es ist ja immer da, nur wir sehen es nicht, weil es irgendwie überlagert ist mit Zeug, ja. Und das kann alles davor schon passieren, ja, also dass man, da haben wir wieder das Thema von vorher, wo ich auch gesagt habe, man kann sozusagen Satsang versus Selbstheilung, ja, wenn ich sozusagen ich als Person an mir arbeite und diese Energiezentren zum Beispiel immer mehr reinige oder da verschiedene Praktiken mache oder auch, es muss nicht unbedingt jetzt mit Energiearbeit und Chakren sein, das kann man auch sozusagen, ja, es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, ja, aber dass man sozusagen das eher als Person reinigt, ohne dass dieses mentale Erwachen da ist, aber dann eben, wenn das mentale Erwachen passiert, dann ist eben eventuell, wie ich vorher gesagt habe, dann ist dann schon mehr aufgeräumt, dann ist sozusagen, rutscht das mentale Erwachen schon wieder gleich viel schneller runter auch in diese Fülle auch, ja.
Die Fülle ist die Liebe, oder was ist mit Fülle gemeint?
Also für mich ist so die Fülle, wenn dann dieses mentale Erwachen auch ins Herz geht, ja, und da dann sozusagen das nicht mehr so eine leere Stille ist, sondern so eine liebevolle, freudige Stille. Genau, lebendig auch, ja, dass es nicht eben tot ist, sondern eben Shiva und Shakti drin.
Kann das bei Menschen auch in eins passieren, dass die gar nicht irgendwie was mit Kundalini oder irgendwas zu tun haben?
Absolut, ja, genau.
Ja, vielleicht möchte jemand anders noch fragen.
Du hast ja davon erzählt, dass man seinen Körper betrachten kann, aber auch ausgedehnt von seinem Körper. Mir ist selbst aufgefallen, dass wenn ich ganz tief in mir drin bin, dann habe ich auch teilweise außer körperliche Erfahrungen. Also jetzt nicht, dass ich herumschwebe, aber ich kann zum Beispiel Informationen von anderen Orten aufnehmen, obwohl ich nicht da bin. Mhm. Ist das so ein Zeichen von dieser wahren Natur und dass man alles ist, was man wahrnimmt?
Also es ist definitiv ein Zeichen, dass sozusagen da dann in diesen Momenten dann diese Öffnung da ist, dass du ja wirklich auch alles eins ist. Und in diesem Moment, wenn du alles eins bist, kannst du es ja auch spüren. Also so wie wenn ich jetzt hier meinen Ringfinger piekse, ja, das merke ich ja auch, wenn ich da nicht hingucke, ja, also, oder mein Zeh juckt oder was weiß ich, also das ist ja alles eins und du nimmst dann eben aus, von diesem entfernteren Ort das dann auch wahr, genau. Ja.
Danke. Ich habe dich ja vorhin auch ein bisschen am Meditieren gesehen. Mhm. Was ist jetzt in deiner Phase jetzt die Bedeutung von Meditation? Hat sie sich gewandelt? Wie verwendest du sie jetzt?
Mhm. Also das in meinem ganzen Weg hat sich das immer wieder mal geändert, was mein Herz sozusagen als Impuls hatte, was ich machen soll. Ich habe jetzt vorher, wo ich sozusagen mich so wie meinst wahrscheinlich, wo ich mich so zentriert habe, da habe ich ein Sanskrit-Sloka, den ich gechantet habe, den wir im Ashram immer gemacht haben. Kann ich danach auch, kommt gerade, kann ich dann gerne auch noch chanten, also laut sozusagen für euch, aber das war so für mich, da kann man einfach noch sagen, in Dankbarkeit nochmal mit der Amma, also mit meiner Lehrerin zu verbinden und was auch immer hier an Worten kommen möge, dass ich es zu ihren Füßen offer, also dass ich es ihr zu Füßen lege sozusagen, ja, das kam hier. Und dann, also momentan, also als tägliche Praxis, das ist einfach, was noch kommt sozusagen, nicht weil es muss, aber es kommt sozusagen, ist, dass ich, da mache ich auch von der Amma eine Meditation, das ist die IM-Meditation, also Integrated Amrita Meditation Technique. Das ist so eine Mischung aus 10 Minuten auch so ganz leichte Yoga-Übungen, also die wahrscheinlich sehr, also fast jeder machen kann, sage ich jetzt mal. Und danach setzt man sich hin und das ist dann auch mit so Visualisationen. Ich bin zwar Yoga-Lehrerin, aber nicht ausgebildet in Kundalini-Yoga, aber mein Gefühl ist, dass da auch viele Elemente von dem Kundalini-Yoga drin sind. Und es geht eben bei dieser Technik eben darum, dass die Kundalini-Energie in geordneten Bahnen aufsteigt. Ja, weil wenn die zu schnell hochschießt, ja, kann das auch zu Problemen führen. Also dass Leute da vielleicht auch physisch dann Schmerzen kriegen oder sonst wie, dass sie überfordert. Ja. Und deshalb hat sie da eben eine ganz spezielle Technik entwickelt, wo man eben durch diese leichten Körperübungen erst den Körper so ganz bisschen lockert, dass es dann, was auch immer, vielleicht irgendwo festsitzt, sage ich jetzt mal, da leichter fließt und dann, dass man dann diese mit Atmung auch und dann eben Visualisationen, diese Übungen macht. Und ist auch so, dass man sozusagen von ihr aus, das nur einmal am Tag, also diese ganze Übung, also mit Entspannung danach noch und diese Körperübungen sind so, sagen wir, 40 Minuten oder sowas, 35 Minuten. Also ich brauche immer ein bisschen länger, weil ich es auch so schön finde, aber sagen wir, offiziell sind es 35 Minuten. Also soll man die auch nur einmal am Tag machen. Wenn man sagt, ich möchte jetzt noch schneller wachsen oder so, dann sollte, also sagt sie, dann sollte man sie fragen, ob sie das halt gut findet fürs System, ja, weil es kann vielleicht sonst auch zu schnell gehen. Also es ist eher so ein langsamer, stetiges, gibt es doch auch so ein Sprichwort auf Deutsch, ne? Dieser stetige Tropfen hüllt den Stein oder so, genau, oder wenn es mit dieser Geduld, aber halt, dass es dann immer weiter hochsteigen darf, genau.
Das heißt also, man könnte sich theoretisch auch überdosieren mit dieser Energie?
Bestimmt, ja. Also ich habe auch jahrelang so viel Energiearbeit gemacht und so viel meditiert und mich wie aus meinem Körper herausgeschossen, sage ich jetzt mal, ja, dass ich, also jetzt im Nachhinein ganz klar weiß, dass ich deshalb auch einige Jahre dann gar nicht mehr sozusagen bei der Amma war. Also im Herzen war ich ihr immer weiterhin dankbar und so, aber ich war dann gar nicht mehr im Ashram und habe richtig so erstmal wieder auf den Boden kommen dürfen, ja, damit ich eben auch in diese Fülle komme. Weil für mich, ich war, glaube ich, so weit weg vom Herzen, das war alles nur hier oben und nur, boah, tolle Energie, aber gar nicht geerdet eben, ja. Und um wirklich ins Herz runterzukommen, und dann später auch noch wirklich der Körper, ja, aber das war ganz wichtig für mich, dieses dann sich nicht überzudosieren, ja, genau. Und also von daher finde ich auch heute noch zum Beispiel Yoga, oder habe ich ja vorher auch im Satsang gesagt, andere, muss nicht immer schweißtreibender Sport sein, aber irgendwas, wo man den Körper mitnimmt, ganz wichtig, dass man das auch integriert und da nicht sich dann irgendwo oben verliert. Genau. Und genau, da fällt mir noch was ein, du hast ja mit den Praktiken gefragt. Also was ich auch noch mache, mit meinem Mann jeden Abend oder wann es auch immer kommt, chanten wir dieses Mantra, was wir am Ende vom Satsang gemacht haben, dieses Lokaha, Samastaha, Sukhino, Bhavantu. Das machen wir 54 Mal. Also ich habe da so meinen Maler und er macht es so für sich. Also in der Stille, aber so diese 10 Minuten, wirklich einfach so dieses mögen alle Wesen in allen Welten glücklich sein und in Frieden leben, einfach so. Das ist auch jetzt am Anfang der, also das Mantra mochte ich immer schon sehr, sehr gerne, aber am Anfang, letztes Jahr, wo die Pandemie angefangen hat, haben wir das so als Routine entwickelt und das ist auch ganz schön. Also sozusagen sagt die Amma auch immer, dass es geht nicht immer nur darum, dass man so spirituelle Praxis macht, um nur an sich zu arbeiten. Ja, das wäre jetzt zum Beispiel dieses I am eher so, ich arbeite an mir, also mir in Anführungsstrichen, ja. Aber wenn ich dann eben sage, also mögen alle Wesen, ja, dieses Selbstlose, ja, das ist ja auch ganz viel in diesem Karma-Yoga, selbstlosen Dienst, da kommt ja auch dann das schon wieder mit rein, dass wir alle eins sind, ja, dass ich nicht nur, ah, ich will erwachen, ich, dass ich hier, ja, sondern wir alle, ja, das sozusagen kommt da dann schon so leicht mit rein in diesem, wenn ich, sei es jetzt für den Frieden, chante oder bete oder wie auch immer man das dann für sich machen möchte, oder ob ich mal wo selbstlosen Dienst machen möchte, dass es nicht immer nur darum geht, dass ich hier irgendeinen Vorteil habe, weil im Grunde genommen, wie gesagt, dieses Ich, was erwachen möchte und diesen Vorteil möchte, das ist ja gerade das Problem, ja.
Genau. Und welche Eigenschaft hat diese Symbolik? Du hast zum Beispiel sagst 45 Mal hat das, mir ist öfter aufgefallen, ich mache ja zum Beispiel Reiki etwas, trainiere ich, da gibt es ja auch bestimmte Symbole, aber die funktionieren aus irgendeinem Grund, aber ich verstehe nicht, warum diese 45 oder die Symbolarten, warum funktionieren die und nicht andere?
Ich glaube, es ist 54, aber es ist wunderbar, kein Problem. Es ist die Hälfte von 108, also 108 ist so eine ganz heilige Zahl in der hinduistischen Linie, sage ich jetzt mal. Und da ich ja ganz lange im Ashram war, ist das so für mich eine ganz verinnerlichte Zahl, sage ich jetzt mal. Ich habe eine ganze Liste mir mal auch ausgedruckt, warum diese 108 so wichtig ist. Es gab da auch was, wo wirklich schon, also obwohl es ja schon ganz, ganz lange her ist, also bevor es irgendwelche sonst wie elaborierten Teleskope und so weiter gab, es hat auch was mit dem Abstand von Sonne zu Mond oder und Erde also zu tun, dass es ein Vielfaches davon ist. Und also ich kann das jetzt mathematisch nicht mehr genau erklären, aber das war einer der Punkte. Und genau, mental komme ich jetzt nicht mehr, aber wie gesagt, das ist, wenn es dich interessiert, da kann man bestimmt auch einfach googeln und da, also ich hatte eine ganze Liste, wo erklärt war, warum diese 108 sozusagen da als heilig angesehen wird, ja. Und ich fand, also das am faszinierendsten fand ich das mit diesem Abstand von den Planeten, wo die ja, also vielleicht in, vor so vielen tausenden Jahren das vielleicht nicht so genau, oder denken wir zumindest nicht so genau sehen konnten, aber das schon da erfahren haben. Genau, und also von daher ist es eine Tradition, die das verwendet, diese 108, ja. Und man könnte dann auch sagen, weil es seit, ja, muss man jetzt in dem Fall schon sagen, seit Jahrtausenden ja immer wieder gemacht wird, dass dann natürlich auch so noch mehr Energie dahinter steht. Ja? Also wenn es ganz viele Leute eine Sache immer wieder machen, ja, dann auch wenn es nur in dieser äußeren Welt ist, ja, wir reden jetzt gerade nur über die äußere Welt, ja, dann hast du sozusagen, ja, wie wenn du deine Ahnen hinter dir hast, aber halt so deine spirituellen Ahnen, sage ich jetzt mal, die da mit die Kraft geben, weil du eben in dieser Linie, sage ich mal, das praktizierst, ja. Aber wenn jetzt, da kenne ich mich jetzt nicht aus, aber wenn jetzt im Buddhismus vielleicht eine andere Zahl der Mantren gechantet wird, dann ist es genauso wertvoll. Ja, das soll nicht heißen, dass man es genau 54 oder 108 Mal machen muss. Ja.
Genau. Okay, danke schön.
Gerne.
Was hat dich zu Amma gezogen? War das Liebe oder Sehnsucht nach deiner wahren Natur? Oder hat sich das erstmal nur irgendwie angezogen und du wusstest überhaupt nicht, was es ist und was dich da wartet?
Genau, also ich habe das erste Mal versucht, sie kennenzulernen, 2002. Und am Tag, wo ich eben schon dieses Fährticket auch hatte, also für dieses Fährboot, also in Indien, in Kerala, da bin ich aufgewacht und konnte mich nicht mehr schmerzfrei bewegen. Also ich war absolut platt, sozusagen, konnte, also ja, vielleicht noch unter Schmerzen auf Toilette gehen oder sowas, ja, aber halt ging gar nichts mehr. Und also im Nachhinein habe ich wirklich das Gefühl, dass sie sich einfach gedacht hat, du bist noch nicht reif, du fang erst mal an zu meditieren oder Yoga zu machen. Also ich wollte damals mit einem Ex-Freund einfach da durch Indien reisen und mir das mal anschauen, so Touri-mäßig, ja. Und das hat sie sich gedacht, nee, die muss in einem anderen Zustand sozusagen dann zu mir kommen, ja. Und beim zweiten Mal, eben dann 2 Jahre später, wo ich dann da wirklich dann auf diesem Fährboot endlich war, am Anfang hatte ich dann schon einfach nur so, ja, das war ja sozusagen was ich dann nie geschafft habe, weil ich ja davor quasi dann auf einmal so krank wurde. Und also ich war dann auch monatelang nur noch im Bett. Ja, also es ging dann nicht jetzt nach 2 Tagen wieder weg. Ja. Von daher war das dann ja sowas, was ich immer noch so auf meiner Liste hatte. Die wollte ich ja irgendwann mal noch kennenlernen, diese Frau. Ja. Und dann habe ich mich in diesen letzten 4 Monaten dann nochmal auch so wirklich, also mit dem Motorrad durch Indien so verausgabt, in diesem Suchen, in diesem noch mehr Reisen, im Außen suchen, dass das dann einfach auf einmal auf diesem Fährboot wurde das eigentlich erst, also in den Tagen davor vielleicht schon, weil ich so gemerkt habe, so ja, und jetzt dazwischen war dann auch nichts mehr Interessantes für mich zum Angucken irgendwie, dann ja gut, dann fahre ich jetzt halt da runter in den Süden, das hat ja aber dann ein bisschen länger gedauert mit dem Motorrad. Und dann aber eigentlich so dieses wirklich wie kollabieren innerlich, also mit diesem so, jetzt kann ich nicht mehr außen suchen, ja. Das kam dann wirklich erst auf diesem Boot. Also ich habe mir davor wenig Gedanken gemacht, was diese Frau da vielleicht für mich bringen wird, ja. So, die wollte ich halt mal sehen sozusagen, ja, so schnuppern, was da so vielleicht ist, aber es war nicht groß, dass ich da mir irgendwas erwartet hätte eigentlich, ja.
Und haben sich bei dir Traumatisierung gelöst durch das Erwachen oder durch die Verkörperung oder war das gar nicht notwendig?
Entschuldigung, was hat sich gelöst?
Traumatisierung, weil du hast vorhin darüber gesprochen, wenn man hier oben ist, dann spürt man die Traumatisierung nicht. Und oder hast du extra eine Therapie gemacht oder war das gar nicht notwendig?
Du meinst, ob ich sozusagen vor dem Erwachen, Entschuldigung, ich habe es irgendwie nicht
also verstanden. Vor dem Erwachen oder danach, also jetzt in der spirituellen Szene ist ja zum Beispiel Gopal aufgetaucht, da geht es um Traumalösung, Traumaheilung. Mhm. Und ich glaube, er sagt, dass das durch das Erwachen nicht verschwindet eigentlich.
Genau, also ich habe das so deshalb auch gesagt, weil ich also mit in Einzelbegegnungen zum Beispiel das manchmal feststelle, dass dann jemand vielleicht eine Zeit lang eher in diesem schönen dann für ihn Zustand, in dieser Leere ist, ja, und aber sozusagen, wenn man dann doch wieder runter in den Körper kommt, dann ist das, was da vielleicht noch an Trauma da ist, also je nachdem, wie viel man eben vor dem Erwachen an sich gearbeitet hat oder eben nicht, das ist dann schon noch da. Es ist je nachdem, kann es leichter sein, weil ja dann das Ich nicht mehr so stark drin ist. Ja? Ich bin ja dann nicht mehr ganz so identifiziert. Ja? Aber wenn es zu, meiner Erfahrung nach, wenn es zu schnell oder abrupt ist, kann es auch wieder sehr destabilisierend sein, sage ich jetzt mal.
Also kannst du auch mit Trauma, also Heilung umgehen? Also du arbeitest auch mit
genau, also
Klienten, oder?
Ich nenne es jetzt nicht Traumaheilung, ich nenne es, wenn du so willst, energetisches Heilen. Also ich habe auch ganz am Anfang mit Reiki angefangen, wie du vorher gesagt hast, und habe dann ganz viele Jahre in ganz vielen Ländern eine andere Energiearbeit studiert oder gelernt in ganz vielen Kursen. Und da eben in erster Linie arbeitet man ja immer erst an sich, an seinen Themen und irgendwann dann vielleicht an anderen, ja. Genau, das ist jetzt, also dafür kenne ich ihn jetzt zu wenig, aber ich würde sagen, es ist bestimmt anders, als der Gopal arbeitet, aber es ist auch Heilung. Deshalb, also Und ich würde sagen, es ist ein energetisches Heilen. Und wenn jemand in Person zu mir kommt, ich bin ja auch Kraniosakraltherapeutin, dann kann man auch den Körper noch mehr dazu nehmen. Ja? Genau.
Was mir noch einfällt, ich weiß, was du eine Katze hast zum Beispiel.
Ja.
Ist die erleuchtet, die Katze?
Ist der Dharma. Oh. Also ich würde sagen, alle Wesen sind Liebe, ja. Egal ob mein süßer Dharma oder andere Tiere, dieser Stuhl da ist auch Liebe, ja. Also belebt und unbelebte Dinge, sage ich jetzt mal, ja. Dieser Raum hier dazwischen ist Liebe. Und bei der Katze stellt sich nicht das Problem, sage ich jetzt mal, des Erwachens, weil sie gar nicht den Wunsch danach hat. Also bei uns entsteht es ja auch nicht bei allen. Wie gesagt, manche sind ja mehr oder weniger happy in ihrer weltlichen Welt. Ja? Aber sozusagen, wenn dieser Wunsch entsteht nach dem Erwachen, dann ist ja, dann kommt die Suche und dieses Erkennen, mir fehlt was, so, ja, also dieses irgendwas fehlt hier, ja, diese Erkenntnis fehlt eben, ja. Und genau, so die Katze, der fehlt nichts.
Der fehlt nichts.
Unserem Dharma fehlt nichts, hoffe ich, ja.
Gut. Ja, danke.
Du hast schon ein paar Mal jetzt von Indien gesprochen, mhm, und auch so indische Mythologie angedeutet. Ich weiß nicht, ob du dich da gut auskennst, also ich tue es auf jeden Fall nicht, mhm, obwohl ich auch schon mal in Indien war, aber gibt es eine Lieblingsgeschichte irgendwo im Kontext der indischen oder hinduistischen Mythologie für dich? Und wenn ja, magst du die kurz erzählen und dann vielleicht ergänzen, warum zu der einen besonderen Geschichte vielleicht irgendwie so eine starke Resonanz, mhm, da ist? Und falls es keine gibt, ist dann auch, ja, okay.
Genau. Also du meinst jetzt wirklich so eine, wie mit den, also nicht was die Gottheiten bedeuten, also sozusagen die Interpretation von diesen hinduistischen Gottheiten, sondern du meinst so eine Geschichte mit den Gottheiten, sowas meinst du? Ja. Mhm. Mhm. Ja. Genau, so was hier als erstes kommt, nicht weil es unbedingt die Lieblingsgeschichte ist, aber die jetzt sozusagen gerade kommen möchte, ist die von Ganesha. Das ist der, kennt ihr vielleicht, der Gott mit dem Elefantenkopf. Ja, der ist so schön rundlich, ja, und hat immer so eine Schale mit Laddus, also mit diesen Süßigkeiten vor sich in den Abbildungen. Und also in der Mythologie ist es so, dass Parvati, das ist die Frau von Shiva, ja, man könnte sagen, sozusagen Parvati ist ein Aspekt von Shakti, ja? Also Shiva ist das männliche und Shakti das weibliche Prinzip und Parvati ist eben eine Göttin sozusagen. Und um das gleich nochmal klar zu sagen, also im Hinduismus ist es schon so, dass alles eins ist, ja? Dass sozusagen alles nur verschiedene Aspekte des einen sind. Das ist, fühlt sich manchmal ein bisschen verzettelt an, dass da so Millionen verschiedene Götter sind, ja. Aber also ich bin auch Tochter und ich bin Ehefrau und ich bin Katzenmami und ich habe ganz viele verschiedene Aspekte sozusagen hier in der Person, aber ich bin dieselbe eine Person, ja. Also dieses, darum geht es auch im Hinduismus, ja, dass es nicht tausende Götter sind, sondern eben nur ein Ganzes mit vielen Aspekten. Und eben dieser Aspekt von Ganesha, der kommt sozusagen in die Welt, weil die Parvati, die Frau von Shiva, die, also Shiva war oft auch auf Reisen oder hat dann wieder Jahrtausende in Mount Kailash meditiert und sie da alleine gelassen und sie war dann sozusagen etwas einsam und wollte irgendwann ein Kind haben und hat dann sozusagen aus dem, also so Sandelholzpaste war es, glaube ich, und ihrer Energie sozusagen heraus den Ganesha erschaffen. Aber der hatte dann noch, war noch ein ganz normaler Junge, ja, also der hatte einen menschlichen Kopf, ja. Und hatte den dann als das Oberhaupt der Leibgarde, daher kommt auch, da weiß ich jetzt nicht mehr genau, wie die heißen, aber daher kommt der Name mit Ganesha, ist der von den Ganas, heißt die, glaube ich, oder irgendwie so heißen die Leibgarde von ihr, und er war dann sozusagen das Oberhaupt davon, und sie hat dann ihm gesagt, dass er aufpassen soll, dass sie, also weil sie möchten Bad machen in ihren Gemächern, und es soll wirklich, niemand soll sie stören. Und da hat sie ihn sozusagen also vor die Tür postiert. Und dann in dem Moment, also sie war dann schon am Baden und so, und dann kam aber halt nach, was weiß ich, wie viele Jahrtausende oder Hunderten, kam halt eben Shiva nach Hause und sah da den Menschenjungen, der da ihm sozusagen den Eintritt verwehrt, ja, und hat sich furchtbar aufgeregt und hat ihm den Kopf abgehauen. Ja, das geht ja nicht, das ist ja meine Frau, es ist mein Haus, was machst denn du hier? Ja, und hat ihm den Kopf abgeschlagen, und dann kam irgendwann Parvati raus und war also absolut von den Socken, ja, was hast du gemacht, und mein Sohn, und das ist ja ganz furchtbar und so weiter, und bis dann Shiva seinen Fehler also gesehen hat und gesagt hat, ja, ich werde es wieder richten, und das erste Lebewesen, das sozusagen mir über den Weg kommt, da werde ich den Kopf unserem Sohn, das ist ja eigentlich dann unser Sohn, dem werde ich den Kopf geben. Und dann hat er, es war halt dann eben ein Elefant, und deshalb hat dann der Ganesha diesen Elefantenkopf bekommen. Und Ganesha ist ja der Aspekt, der die Hindernisse aus dem Weg räumt. Ja? Also sozusagen in Indien vor jeder Reise wird ein Puja für Ganesha gemacht, und danach kann man fahren wie die gesenkte Sau, und der Bus wird schon ankommen. Ja, aber also Ganesha ist der die Hindernisse aus dem Weg räumt. Und da waren wir ja vor eben auch bei dieser Kundalini-Shakti. Ja, und das finde ich ganz, ganz schön, dass, also weil es heißt, dass die Kundalini eben zwischen ersten und zweiten Chakra wie so eine Schlange 3,5 Mal eingerollt ist. Ja, und wenn die dann eben steigt, dann entrollt die sich und steigt nach oben. Und das in dem, sozusagen kurz vor dem zweiten Chakra, also wenn sie dann aufsteigen würde, da sitzt Ganesha als derjenige, der sozusagen entweder sagt, ja, okay, es ist bereit, dass es aufsteigen darf, also die Hindernisse kommen aus dem Weg, und es darf aufsteigen, oder eben auch als der wieder auch Beschützer, ist auch ein anderer Aspekt von Ganesha, wenn es eben noch nicht so weit ist. Ja, deshalb wird ganz oft zum Beispiel auch also zum Beispiel in diesen Programmen von der Amaya, das erste Lied, was sie singt, auch so zum Anfangen, ist zum Beispiel ein Ganesha-Lied, ja, in diesen Bhajans, ja. Und danach kommt dann was vielleicht von Krishna oder später von Kali, und sozusagen, dass es dann hochsteigen darf. Aber erst die Anrufung an Ganesha, dass sozusagen, wenn es möglich ist, diese Hindernisse aus dem Weg gehen mögen, ja, so gut es heute eben gerade geht. Und aber wenn es natürlich noch nicht bereit ist, dann lieber erstmal nochmal warten. Genau.
Ja. Ich glaube, Amma ist in Indien auch oft auf sehr großen Veranstaltungen mit vielen Menschen. Mhm. Und da sind aber auch eben dann viele Helfer nötig, die da mithelfen. Würdest du sagen, dass Hingabe und Arbeit eine spirituelle Qualität ist?
Hingabe und Arbeit?
Ja, Arbeit für so einen spirituellen Lehrer zum Beispiel.
Dass das sozusagen, dass die Hingabe, Tobi, kannst du das nochmal, irgendwie kommt es mir nicht in den Kopf rein, die Frage, kannst du
ja, das stellen? Ja, dass es hilfreich ist, wenn man von einem Weg redet als Geschichte, dass dann eben die Arbeit für einen spirituellen Lehrer wertvoll ist oder hilfreich, oder?
Genau, sich Also die Amma legt ganz viel Wert eben auf Seva, also dieser selbstlose Dienst, ja, also oder Karma-Yoga könnte man sie eben auch nennen. Und es ist schon so, dass es vielleicht von vielen Leuten dann nur gesehen wird, dass ich das jetzt für die Amma mache, ja, dass ich da dann helfe, aber sozusagen das Dahinterstehende und was man vielleicht dann mit der Zeit immer mehr sieht, ist es, dass man es nicht für sie macht, sondern für alle. Ja? Also sozusagen eben genau dieses Selbstlose. Es geht nicht darum, dass ich dann, also dass die Amma dann glücklich ist, wenn ich da Essen für, was weiß ich, wie viele tausend Leute schnippel, ja? Sondern dass es wirklich darum geht, dass ich, du könntest sagen, dass ich dann Amma in jeder Person sehe, ja? Also so wie wenn jeder, der dann da kommt mit seinem Teller, dann das Essen hat, ja? Und von daher, dass am Anfang ist vielleicht noch eher ein Machen ist auf dem Weg, je nachdem, wie man sich da gerade, wo man sich da befindet, ja, persönlich, ja. Das ist dann eher so, ja, okay, dann mache ich da zum Beispiel im Ashram meine 2 Stunden selbstlosen Dienst jeden Tag und ist dann auch das Ego vielleicht noch mehr involviert, so, ah, dann mache ich jetzt was Tolles, ich bin selbstlos und kann sich dann auch wieder sozusagen hintenrum was vorlügen, ja. Aber durch dieses immer weiter das Machen, irgendwann kommt die Essenz doch durch, ja, dass es gar nicht darum geht, dass ich deshalb jetzt ein besserer Mensch bin, ja, oder dass ich es für die Arme mache, sondern dass es darum geht, weil ich es ja für das mache, was ich auch bin, ja, die Person, die da vorne steht, ist ja auch ich, ja.
Gibt es irgendwas, was nicht ich ist?
Also auf dieser absoluten Ebene, nein.
Gibt es wirklich verschiedene, voneinander getrennte Ebenen?
Nein, aber es ist, um es irgendwie in Worte zu fassen, also sonst könnte ich einfach nur hier so sitzen. Und das ist dann. Und sobald ich aber irgendwie ja was versuche in Worte zu fassen, dann ist da einmal dieses endlose Sein. Und dann gibt es aber eben auch wieder zeitgleich, also auch wenn ich sage, das ist eine andere Ebene, es ist trotzdem zeitgleich, ja, hier gibt es eben die Form, die da gerade erscheint und zum Beispiel gerade eine Frage stellt oder das ist ja auch gerade da, ja.
Kannst du das endlose Sein erfahren oder ist es ein Gefühl oder eine Ahnung?
Also ich würde sagen, das endlose Sein es ist immer da. Und wenn es passiert, dass diese Ich-Person, die da drin erscheint, ein Stück zur Seite tritt, dann kann es auch bewusst erfahren sein.
Wer erfährt es?
Du könntest sagen, es erfährt sich selbst. Und wenn du es von der Person aus fragst, könntest du sagen, niemand. Aber eben, wenn ich jetzt nur niemand sage, dann fühlt es sich wieder zu leer an, zu nihilistisch. Ja, alles ist dann nichts. Deshalb ist beides wieder, ja. Es ist ein Erfahren, es ist ein Ja, noch nicht mal vielleicht erfahren, es ist ein Sein, weil nur im Sein ist es bereits erfahren. Also sozusagen, hier ist was und ich muss nicht extra noch sagen, ah, da ist es, sondern es ist ja schon da. Ja, also nur im Sein. Und zwischendurch erscheint dann was und sagt dann, ah, jetzt habe ich es gesehen. Ja?
Hat das spirituelle Herzen im Körper einen Referenzpunkt?
Also so wie ich das benutze, vielleicht benutzt es auch wieder jemand anders, würde ich es mit dem tiefsten, tiefen Herzen gleichsetzen, was so, ich würde sagen, ist so wie wenn man durchs Herz, also ich meine jetzt nicht das physische Herz, ja, sondern eher sagen wir wie das Herzchakra, was wirklich genau im Zentrum ist hier, ja. Wenn du wie durch dieses Herz dich durchsinken lässt und noch bis in, ich könnte es entweder sagen, ins Hinterzimmer oder wenn ich jetzt vom Göttlichen ausgehe, was sich dadurch dann hinaus strömt, ja, ist es wieder der Vorhof, könnte man sagen, zum Menschsein. Also je nachdem, von welcher Blickwinkel aus ich sehe, ist entweder ich bin der Mensch hier und dann gehe ich durchs Herz durch ins Hinterzimmer, ins spirituelle Herz, oder ich komme eben aus diesem Göttlichen, aus diesem, wo wieder alle Worte fehlen, ja, und da inkarniert sich's und in diesem Punkt, wo ja noch bevor der Form, ja, also sozusagen wirklich so die erste Idee des Spiels, ja, da ist das spirituelle Herz, würde ich sagen, wo es die erste, dann sozusagen aus dieser Einheit, aus diesem Einen, dann in die individuelle Erfahrung geht. Im Einen auch wieder.
Ist es hilfreich zum Erwachen, wenn man alle Gefühle fühlt, die so da sind? Also nützt es was, wenn man ja alles ausfüllt und dann automatisch da landet? Oder ist das eine Geschichte?
Also ich denke, dass es auf jeden Fall helfen kann. Man muss schon aber auch immer den Punkt wieder finden. Also sagen wir mal, wenn da jetzt Trauer ist, ja, und ich fühle die und das ist, wird sozusagen ausgetrauert, ja, wird einfach gefühlt, ohne dass ich mich da jetzt drin wälze. Ja. Wenn ich, sobald ich anfange, da in diesem, vielleicht auch ins Selbstmitleid oder sowas zu gehen, dann ist es wieder nicht förderlich, ja, weil dann verstricke ich mich ja nur noch wieder mehr rein. Ja. Also sozusagen vielleicht bis zu einem gewissen Grade ja, das Fühlen finde ich absolut hilfreich, aber wenn man vielleicht da merkt, dass man da nicht alleine weiterkommt oder dass man sich da vielleicht verstrickt, dann dass man einfach sich jemanden sucht, wo man das Gefühl hat, da ist Resonanz und dass der den Raum dann hält, ja, weil gerade bei intensiven Themen kann es sonst leicht sein, dass man da entweder wegdriftet, weil man es halt doch nicht fühlen möchte, ja, oder dass man halt dann so sich rein verkauert, ja, dass es dann aber noch enger wird eigentlich, ja, und man dann irgendwann nur noch überfordert ist im System, ja.
Ja. Und ich habe schon öfters gehört, dass man auch wieder einschlafen kann. Glaubst du, dass das bei dir passieren könnte?
Also ich hatte jetzt, das ist interessant, dass du sagst, ich hatte jetzt zweimal, also zwei verschiedene Leute, die zu mir kamen, die so das Gefühl hatten, sie hatten das jetzt wieder vergessen, ja. Und das hat, glaube ich, eher eben was mit diesem noch nicht geheilten Trauma zu tun, ja, dass sozusagen, wenn dieses Erwachen schon da ist, ja, also bis zu einer gewissen Weise eben Erwachen, nicht Erleuchtung, also meiner, so wie ich die Begriffe benutze, Erleuchtung, da ist kein Weg zurück, ja, also zurück gibt es eh nicht, aber sozusagen da, das ist dann wirklich voll und toll alles da. Aber wenn sozusagen in diesem schon erwachten Zustand, wo schon ganz viel Bliss, Freude, alle möglichen Leichtigkeit erfahren ist, dann doch noch irgendwo ein tiefes Thema dann nicht bearbeitet ist und doch dann hochkommt durch was auch immer für welche Begebenheiten im Leben, ja, dass es dann wirklich sein kann, dass es sich dann so anfühlt, wie wenn es verloren wäre wieder, ja. Meiner Meinung nach ist es aber nicht verloren, sondern einfach nur durch so eine dicke Wolke gerade überdeckt wieder mal, ja.
Da ist das Thema dann hochgekommen, was vielleicht auch gar nicht so schlecht ist oder was ich ja irgendwie zeigen muss auch, oder kommt man drumherum?
Also meiner Meinung nach kommt man nicht drumherum. Also es ist vielleicht nicht so schön, das dann zu fühlen, wenn du ja schon, weil vielleicht manche waren dann wirklich auch schon jahrelang in diesem tollen Zustand, ja. Und wenn es dann wieder so heftig auf einmal ist, ist ja nicht angenehm, ja. Aber sozusagen, um wirklich immer tiefer zu gehen, ja. Also wie wirklich, da gibt es ja auch dieses Mantra Gate, Gate, Paragate. Also immer noch auch nach dem Erwachen noch tiefer, noch tiefer, noch tiefer gehen, immer weiter gehen, ja. Und dann, also wenn du sozusagen, wenn du wirklich alles erfahren möchtest, die ganze volle wahre Natur, dann ist kein Weg drumherum, ja. Aber es kann eben auch, weil dann ja schon so viel davor gegangen ist, ja, kann es durchaus sein, dass es dann ganz schnell geht, ja. Also ich weiß es jetzt nicht, ich habe dann nichts mehr von diesen beiden Personen gehört, aber die eine war einmal da und die andere zweimal. Also es war nicht jetzt, dass es dann irre lang, also nicht, dass ich das versprechen kann, so meine ich das auf keinen Fall, aber sozusagen es ist schon so, wenn eben viel davor schon an sich gearbeitet wurde und viel Freiheit schon da war, dass es dann allgemein oft leicht gehen kann. Ja, nicht muss, aber es kann schon auch dann einfach nur
Also Erwachen ist, kann reversibel sein sozusagen. Also Erwachen kann noch rückgängig sein und Erleuchtung da, es gibt keinen Weg mehr zurück. Und
ich würde sagen, die subjektive Empfindung kann sich so anfühlen, wie wenn es rückläufig ist. Dass du sozusagen das Gefühl hast, du fällst jetzt nochmal aus diesem Erwachen raus, weil du eben noch nicht erleuchtet bist. Dieser Erwachtpool, sage ich jetzt mal, ist aber weiterhin da, ist dann nur eben überlagert durch dieses heftige Thema. Und wenn das hoffentlich sozusagen auf gute Weise angeschaut werden kann, dann ist es, sagen wir mal, wenn davor schon 60% Erwachen da war und dann kommt wieder die dicke Wolke, ja, dann geht die, wenn die dicke Wolke bearbeitet ist und losgelassen ist zum Beispiel, dann hast du die 60% sind dann schon gleich wieder da. So meine ich das, dass sie wie auf so einem Sparkonto sind, könntest du vielleicht auch sagen. Ja, die sind immer noch hinten drin, aber du siehst sie halt gerade nicht, wenn du in dem subjektiven Zustand bist, wo dann nur noch dieses Thema so krass da ist.
Okay, danke.
Magst du noch was über deine Angebote sagen, die du so hast? Also hauptsächlich wahrscheinlich online jetzt, oder?
Genau, also ich bin ja normalerweise immer in Mojaca in Spanien stationiert. Das heißt, also an In-Persona-Events sozusagen ist außerhalb, wenn ich eben einmal im Jahr so circa nach Deutschland komme, das dann immer in Spanien der Fall. Und das dauert noch, aber es kommt ja auch gerade so, das ist auch in Arbeit für nächstes Jahr, sind wir dabei, so ein Mini-Zentrum, sage ich jetzt mal, dazu auf die Beine zu stellen, mein Mann und ich, mit so einem kleinen Satsang-Raum, wo ich schon auch vorhabe, in der Zukunft auch mir auch deutsche Events auch da anzubieten, also wo dann vielleicht jemand nach Spanien Urlaub machen kann und da sozusagen Urlaub und Selbsterforschung sein, im Meer und im Sein baden verbinden kann. Und genau, das wird dann aber so sein, es ist jetzt kein Zentrum, wo man dann auch schlafen kann, sondern einfach so ein Raum, so geplant für, sagen wir mal, also mit Yoga würden 8 Leute reinpassen, also so ein kleiner als jetzt hier der Raum, ja, aber trotzdem, dass schon ein paar Leute reinpassen. Und dass jeder aber dann für sich gucken kann, will ich auf dem Campingplatz wohnen oder will ich in einem Fünf-Sterne-Hotel mich unterbringen. Also, dass das außerhalb ist und dann trifft man sich aber in dem Retreat, in dem Satsang, in dem Workshop oder was auch immer. Und ich finde es auch, es ist einfach eine andere Herangehensweise, sagen wir mal, nicht besser oder schlechter, aber sozusagen der Impuls hier ist, dass wenn die Leute dann ja zwischendurch wieder in ihre eigene Unterkunft müssen oder sich selber irgendwo Essen besorgen müssen und so weiter, ist man ja auch wieder mit der sozusagen normalen Welt konfrontiert. Also anders als im Retreat, wo du dann für eine Woche so in so einer Blase bist und das ist auch wunderschön und tief, aber manchmal ist man dann wieder zurück in der Welt und boah, was jetzt, ja? Und so die Idee dabei ist, dass sozusagen dann, wenn vielleicht irgendwas passiert, der Kassierer ist super unfreundlich oder was weiß ich, und dann geht's zurück ins Retreat am Nachmittag zu der Session, dass das gleich auch da dann mit reingenommen werden kann, ja, dass geteilt werden kann, was vielleicht hochgekommen ist beim wieder mit in Anführungsstrichen normalen Menschen in Kontakt zu sein, ja. Das ist so die Idee, also längerfristig erst für nächstes Jahr, aber das ist so ein ganz Herzenswunsch einfach, das da auf die Beine zu stellen. Und so momentan eben auf Englisch meistens am Strand oder auch momentan halt schwer mit Räumen, ne, aber in einem Fitnessstudio habe ich auch angefangen zum Beispiel Yoga einfach zu unterrichten. Also einfach was in der Zwischenzeit geht, ist da. Und sonst online eben wieder bei dir im schönen Kanal von Jetzt TV. Und den nächsten Termin habe ich jetzt noch nicht. Der wird Anfang September irgendwann sein. Und habe vor, weiter, also so weit, bis irgendwann ein anderer Impuls kommt, das einfach einmal im Monat weiterhin zu machen. Einmal im Monat so einen kostenlosen Satsang bei dir im Kanal. Und dann biete ich auch einmal im Monat so eine englische, also im Kanal bei dir ist ja auf Deutsch, einmal im Monat biete ich eine englische Online-Meditation an, so eine geführte. Das ist für 5 Euro einfach der Beitrag auf Zoom. Und bin auch immer offen, wenn jemand irgendein Anliegen hat, ja, so irgendwie, letztes Jahr kam auch eine, die wollte einen Satsang für ihren Geburtstag haben, hat ihre Geburtstagsfreunde da eingeladen und sind wir an den Strand gegangen. Also ich bin da sehr offen dafür, wenn es resoniert, dann mache ich das und bin dann froh, wenn jemand die Idee an mich heranträgt. Und genau. Oder auch momentan, also letzten Winter habe ich ihn auf Englisch Yoga unterrichtet online. Und wenn es da genügend deutsche Leute gäbe, könnte ich das auch auf Deutsch machen. Ja? Also einfach, wie gesagt, einfach schreiben, Bescheid sagen, wenn da ein Impuls ist und bin gerne da, wenn es geht.
Für Einzelsession oder Einzelbegegnungen, vielleicht auch über Zoom und so, bist du auch offen?
Genau, das mache ich auch. Also da das steht auch immer alles auf der, so alle meine Termine und auch die für die Einzelsitzungen und so weiter, das steht alles auch auf meiner Webseite beingsatsang.com. Und genau, das ist eigentlich immer über Zoom, da finde ich die Soundqualität besser und da ich ja doch viel singe auch, finde ich das schon wichtig. Aber wenn jemand da eine andere Vorliebe hat, kann man das vielleicht auch möglich machen. Aber genau, da kann man mir gerne schreiben. Ich biete auch so ein kurzes Kennenlerngespräch kostenlos an, so eine Viertelstunde, 20 Minuten kann man einfach schauen, wie werden das im 1-zu-1-Setting, ja, dass man da mit mir arbeitet. Man kann entweder sagen, ich habe jetzt ein bestimmtes Thema, also so wie wir bei der Traumaheilung oder allgemein Heilung waren, also ich möchte mir irgendein ganz spezifisches Thema anschauen, ja, kann man das dann anschauen oder vielleicht manchmal ist es auch so, man geht mit der Idee in diese Sitzung und dann kommt was ganz anderes, aber sozusagen man kann speziell an Themen arbeiten oder man kann auch sagen, eigentlich ist hier gerade gar nicht wirklich was, aber ich möchte einfach nur in diesem Sein baden und dann schauen wir, was dadurch vielleicht hochkommt, ja, was vielleicht an Thema hochkommt oder Ängsten, wenn es dann schon in diese Tiefe geht, wo es um dieses Loslassen geht, ja, da, also das kann ganz individuell dann auch ganz verschieden sein. Genau.
Hast du sonst noch ein Thema, über das du sprechen möchtest?
Nee, mir ist noch eingefallen, ich hatte ja gesagt, ich kann den Chant noch machen. Also wenn keine andere Frage ist, dann würde ich den Laut für euch als Abschluss sozusagen machen. Den mache ich auch ganz oft in meinen Yoga-Klassen als Anfang. Und genau, dann... Dhyaya moda bala vagunta navati tejo maim nashtiki snigdha panga vilokinim bhagavati Mandasmita Shri Mukhi Vatsalyam Atavashinim Sumadvam Sankirtana Lapini Shyamahangi Madhusikta Sukti Amitanandatmika Namaste.